ist mal ehrlich. Echte Geschichten, echte Macher. Die Innovationsregion Ulm im Gespräch.
Herzlich willkommen zum Podcast der Innovationsregion Ulm. Heute sind wir schon bei Folge Nummer 13. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit meiner Kollegin.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass heute auch die Simone wieder dabei ist. Letztes Jahr war ich ja leider alleine. Und wie in gewohnter Manier darf ich euch jetzt heute unseren Gast vorstellen. Er sorgt mit seinen Teams dafür, dass bei uns das Licht angeht, dass Handys geladen werden können, dass die Straßenbahn fährt und dass eine ganze Region zuverlässig versorgt wird. Herzlich willkommen, Klaus Eder, Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm-Neu-Ulm. Klaus, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für eure Einladung.
Herzlich willkommen auch von mir. Wir starten ja immer so zum hier ein bisschen in Fahrt kommen, immer mit den ganz Basic-Einführungsfragen. Was ist dein Lieblingsessen?
Das kommt auf die Jahreszeit drauf an. Im Winter tatsächlich so Kässpatzen, Zwiebelroschbraten und im Sommer eher mal so einen leichten Salat.
Haxe auch?
Haxe auch, ja. Haxe, aber gegrillt.
Ja, hört sich gut an. Also so Klassiker eigentlich. Ja. Und wie sieht bei dir ein typischer Montagmorgen denn so aus?
Montagmorgen ist der Kampf ums Bad, dann geht's los mit Frühstück.
Ja.
Und nach dem Frühstück fahre ich ins Büro. Ich habe in der Früh meistens eine kurze Zeit, um ein bisschen in die Mails reinzugucken, ein bisschen Post zu machen. Und tatsächlich treffen wir uns Montagmorgen immer mit allen Geschäftsführern der Stadtwerke Gesellschaften. Wir sind ja ein Konzern mit mehreren Einzelgesellschaften. Dann treffen sich alle Geschäftsführer zur morgendlichen Runde montags.
Wie viele sind es?
Wir sind da zu siebt in dieser Runde und dann sprechen wir die Themen durch, die wichtig sind für die nächsten Wochen, für die nächsten Tage. Das geht meistens so bis Mittag und dann geht es nachmittags los in die einzelnen Termine.
Ziele, Vorsätze fürs Jahr 2026. Jetzt haben wir Juli. Wie läuft's?
Gut, sehr gut.
Also,
ja, sehr gut. Also ich habe ein Sportziel, das scheint momentan zu funktionieren. Und auch die anderen Ziele sind on track.
Was ist es denn für ein Sportziel?
Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, wieder jeden Monat 100 Kilometer zu laufen und 160 Sporteinheiten zu machen.
Ach, das ist ja mal eine interessante Variante. 160 Sporteinheiten, okay, und das läuft gut?
Das läuft gut, ja.
Und laufen? Halbmarathon, Einstein-Marathon im September?
Ich habe das zulässige Gesamtgewicht für Halbmarathon und Marathon überschritten, deshalb ist endet meine Distanz meistens bei 10 bis 12 Kilometer.
Ja, aber das ist ja auch gut. Ist ja auch schön.
Ja.
Wenn du jetzt dabei Musik hörst oder auch, und das ist ja immer hier unsere liebste Frage bei Radio 7 im Studio, oder auch eine Bühne betrittst, was ist dein Lieblingssong, der dich richtig motiviert?
Auch da kommt es tatsächlich auf die Situation drauf an. Ich finde AC/DC zum Beispiel als Motivationsband relativ gut. Queen hat gute Motivationslieder.
Don't Stop Me Now.
Ja, yeah, We Are The Champions, wenn wir gemeinsam irgendwo was Gutes erreicht haben. Ist ein tolles Motivationslied. Wenn es mal nicht so gut läuft, Highway to Hell. Aber es gibt schon tolle Dinge und tolle Lieder. Gerade AC/DC, Queen können gut motivierend sein.
Und jetzt das eine Lieblingslied, was Radio 7 uns dann einspielen darf?
Thunderstruck von AC/DC.
Ja, liebes Radio 7 Team, vielen Dank für den Einspieler. Klaus, jetzt wissen wir tatsächlich ja, was du gerne isst und auch ein bisschen was über deinen Lieblingssong. Jetzt würden wir gerne noch ein bisschen mehr über deinen Arbeitsalltag erfahren, also unabhängig jetzt von dem Montagmorgen, wo du schon so ein bisschen angesprochen hast. Wie können wir uns denn das vorstellen, so an der Spitze jetzt der Stadtwerke Ulm-Neu? Und du sagtest ja jetzt eben schon 7 Geschäftsführer. Was sind denn da so die Detailaufgaben?
Wir richten uns am Leitsatz aus, den wir uns selber entwickelt haben und auch selber gegeben haben. Der heißt, wir versuchen, die Region für die Bürgerinnen und Bürger lebenswert zu halten. Das bedeutet, dass wir eben auch dafür sorgen wollen, dass eben in 10, 20, 30 und auch vielleicht in 100 Jahren hier Menschen noch gut leben können, gut arbeiten können und sich wohlfühlen. Und runtergebrochen aufs Tagesgeschäft bedeutet es, wir sichern die Trinkwasserversorgung, wir gucken, dass Strom zur Verfügung steht, wenn es geht, mit einem immer höheren Anteil erneuerbarer Energien. Wir versuchen, die Gasnetze zu transformieren in Wärmenetze und dort auch eben einen hohen Anteil erneuerbarer Energien bereitzustellen. Und das ist jeden Tag eine Aufgabe, weil es gibt ganz, ganz viele Projekte. Da darf man sich dann immer wieder mal treffen, sich drüber unterhalten. Man erfährt, wie der Fortgang der einzelnen Schritte ist. Man hat manchmal auch Herausforderungen zu lösen. Und manchmal gibt es auch Dinge, da freuen wir uns einfach und feiern sie.
Also ich finde, es klingt nach sehr einer vielfältigen Aufgabe und vor allem ganz vielfältigen Themengebieten. Mit Energie ist es ja generell so ein Thema. Also man beschäftigt sich ja entweder damit, wenn sie mal nicht da ist oder wenn die Rechnung kommt. Und ganz viele Menschen fragen sich ja, warum springen denn die Strompreise so? Was verändert sich denn da? Kannst du uns vielleicht mal so einfach erklären, warum sich der Strompreis so oft ändert und vielleicht auch generell, wie sich er zusammensetzt?
Also wir haben für jede Viertelstunde in Deutschland einen Strompreis, der sich daran orientiert, welche Stromerzeugungsanlagen, welche Kraftwerke benötigt werden, um diesen Strom zu erzeugen. Da sind die günstigsten, sind immer die erneuerbaren Energien mit der Wasserkraft, Photovoltaik, Windkraft. Dann kommen die Kohlekraftwerke, Braunkohle, Steinkohlekraftwerke. Und wenn das noch nicht reicht, dann kommt ein Gaskraftwerk dazu oder mehrere Gaskraftwerke in Deutschland. Und das wird so für jede Viertelstunde prognostiziert. Und das teuerste Kraftwerk, das bestimmt dann den Preis, den alle für ihren Strom, den sie erzeugen, bekommen. Und damit bildet sich für jede Viertelstunde ein Strompreis. Das sind die kurzfristigen Strompreise. Und dann gibt's noch langfristige Strompreise. Wir können also bis 3 Jahre im Voraus den Strom kaufen. Wir kaufen jetzt den Strom für 27, 28, 29 bereits ein, die sogenannte Grundlast. Und da gibt's dann fertige Preise und wir mischen dann diese Preise zusammen und rechnen für jede Viertelstunde einen Preis aus, dann für jeden Tag und dann für jede Woche. Und dann werden immer so quartalsweise, halbjahresweise, jahresweise sieht man dann, wie sich der Strompreis entwickelt, wie viele Kraftwerke sind im Einsatz, was ist dann der Durchschnittspreis. Und je nachdem, wie sich der deutsche Strommarkt entwickelt, fällt oder steigt der Preis. Das ist der reine Strom und dann kommen Netzentgelte dazu, dann kommen Steuern und Umlagen dazu. Ist relativ komplex, sehr, sehr schwierig und führt aber eben dazu, dass dann der Strompreis sich immer wieder verändert. Und je nachdem, was der Privatkunde für eine Preisgarantie hat, manchmal 12 Monate, manchmal 24 Monate, bleibt er stabil und dann im Anschluss wird er angepasst. Wir haben aber mittlerweile auch Preise, zum Beispiel ein Produkt, das heißt Sonnenschein Preise klein. Das, wenn die Sonne scheint, dann gibt es einfach viel, viel erneuerbaren Strom, viel Photovoltaik. Dann brauchen wir wenig Kraftwerke, Strompreis ist niedrig. Den geben wir weiter an die Stromkunden in diesem Tarif. Die wissen dann aber im Voraus noch nicht, was der Strom das ganze Jahr kostet, ist eben eine Wette drauf, dass es viel Sonnenstunden gibt und bei Sonnenschein Preise klein eben dann über das ganze Jahr viel Sonne scheint und dann der Strompreis sinkt. Und momentan haben wir ja einen ganz wundervollen Sommer. Ja. Alle, die jetzt in diesem variablen Tarif sind, können sich freuen über günstige Strompreise.
Wäre es brutal teuer, wenn die Sonne nicht scheint? Oder gibt es da einen Deckel?
Es wird teuer, wenn die Sonne nicht scheint. Also wir haben Marktpreise bis zu 500 Euro die Megawattstunde, das heißt 50 Cent, wenn keine Sonne scheint und wir hohe Regel- und Ausgleichsenergie brauchen im Strombereich. Aber das Gegenteil ist auch der Fall. Wir hatten über den 1. Mai an dem Wochenende den gleichen negativen Preis. Also wir hatten einen negativen Preis von 50 Cent pro Kilowattstunde. Also wer Sonnenscheinpreise klein hatte, hat dann für den Verbrauch einer Kilowattstunde Strom 50 Cent von uns gutgeschrieben bekommen.
Ach, das ist ja cool. Also das wird dann gut geschrieben und verrechnet, dann wenn's. Ach, das ist ja auch ein spannendes System.
Total. Ich sag's nochmal, Sonnenschein, Preise.
Ja, das bleibt im Kopf. Wie mit Radio 7 genau. Oder Radio.
Geht
gell?
Ins Ohr, bleibt im Kopf.
Genau, genau. So Sonnenschein, Preise klein. Wie verhält es sich denn mit diesen Negativpreisen? Beziehungsweise in der Vorbereitung haben wir vorhin auch ein bisschen diskutiert. Man sagt ja immer, wir haben zu viel Strom und geben den ins Ausland und müssen dafür dann auch noch zahlen, dass der abgenommen wird. Ist das so richtig?
Ich verkürzt, ja. Also wir haben Phasen, jetzt auch heute Mittag beispielsweise wieder, wo wir negative Strompreise haben. Das heißt, jeder, der Strom abnimmt, bekommt Geld dafür. Mhm. Wir sind in einer europäischen Stromzone. Das heißt, wir können über die Grenzen hinweg Strom auch handeln. Und unsere österreichischen Kollegen, wenn die sehen, dass der Strom in Deutschland günstiger ist als in Österreich beispielsweise, dann kaufen die den günstigen Strom bei uns ein, mhm, oder lassen den sich sogar liefern und kriegen noch Geld dafür.
Spannend. Ausbauspeicherkapazitäten? Wie läuft's da so?
Ja, das ist genau das, was die Österreicher machen. Die nehmen dann den Strom und pumpen jetzt hier bei uns in der Gegend in Vorarlberg, im Montafon, dann Wasser in die Berge hoch. Und wenn dann der Strompreis sich wieder umdreht, dann lassen sie das Wasser wieder runterlaufen über Turbinen und dann entsteht wieder Strom und der ist dann wieder Geld wert. Sie verdienen zweimal, einmal mit dem Hochpumpen und einmal mit dem Ablaufen lassen. Wir hatten mal so ein Projekt geplant bei den Stadtwerken im Blautal. Mhm. Wir können aber mit diesen geringen Höhen und den hohen Investitionskosten kein wirtschaftliches Gegenangebot zu diesen besseren abgeschriebenen Anlagen in Österreich machen. Die sind älter, die sind abgeschrieben, die haben viel höhere Höhen, wo die Wasser hochheben, viel mehr Wasser, das sie auch hoch transportieren können. Wir würden ja praktisch 2 Stunden lang die Blau leer saugen, um da praktisch den Strom dann hochzupumpen. Das geht natürlich nicht. Die Natur würde das nicht akzeptieren und deshalb passiert das in Österreich und in der Schweiz.
Als hättest du unsere Gedanken gelesen,
ja,
gell?
Ja, tatsächlich. Weil, also ich war jetzt in Korsika im Urlaub und da sind wir auch an so einem Pumpkraftwerk einfach vorbei und dann dachte ich mir, naja, also so hoch sind die Berge dort ja nicht. Und haben wir uns halt, mein Mann und ich, uns auch unterhalten, warum es halt in Deutschland einfach auch nicht so ist. Und dann hatten wir es in der Vorbereitung einfach davon. Also, aber das ist ja dann jetzt die Antwort quasi.
Es gibt welche in Deutschland, zum Beispiel das Walchensee-Kraftwerk, das ist in Bayern, die pumpen Strom hoch und lassen es runterlaufen. Aber das Potenzial ist natürlich in den Alpen und Österreich hat halt mehr Alpenfläche als Deutschland, deutlich höher als bei uns.
Das heißt, wir brauchen eigentlich Batteriespeicher?
Genau, wir brauchen Batteriespeicher und Wasserstoff. Also Batteriespeicher eher auch als kurzfristige Speicher, wo wir mal über Mittag ein paar Stunden Strom auch wegspeichern können, um dann den abends oder nachts zur Verfügung zu stellen. Wenn wir aber längerfristig einspeichern wollen, dann brauchen wir nach unserer Meinung Wasserstoffspeicher, wo wir mit Elektrolyseuren und hohem Angebot erneuerbarem Strom dann Wasserstoff bereitstellen und den Wasserstoff dann wieder in der Brennstoffzelle umwandeln. Wir haben im Jahr 2025 in ganz Deutschland so viel erneuerbare Energien nicht genutzt, dass wir 4-mal den Energiebedarf von Ulm und Neu-Ulm hätten decken können. So viele erneuerbare Energien wurden im Jahr 2025 durch fehlende Speicher und durch fehlende Netze nicht nutzbar gemacht.
Aber politisch und jetzt ja gerade auch so in der Wahrnehmung, finde ich, ist der Wasserstoff, nachdem es ja jetzt, sagen wir mal, bis vor 2 Jahren ja wirklich ein ständiges Thema war oder bis vor einem Jahr noch, ist es ja jetzt, finde ich, so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil es natürlich auch viele andere Herausforderungen gibt. Aber wird da trotzdem kontinuierlich dran weitergearbeitet oder liegt es gerade so ein bisschen auf Eis? Und wie ist da deine Meinung dazu?
Wir haben sehr hohe Hoffnungen beim Thema Wasserstoff. Wir betreiben ja auch die Erdgasinfrastruktur. Mhm. Die Erdgasnetze eignen sich hervorragend, um dort auch Wasserstoff zu transportieren und zur Verfügung zu stellen. Besonders gut wird es dann, wenn dieser Wasserstoff aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, wie ich es gerade beschrieben habe, mit Windkraft, Photovoltaik erzeugt Strom, Elektrolyseur macht daraus Wasserstoff. Da ist im Prinzip dann auch der Wirkungsgrad egal. Das ist schon mal die erste Diskussion, die immer oft von den Gegnern der erneuerbaren Energien geführt wird, dass der Wirkungsgrad schlecht ist. Aber ich bleibe nochmal bei dem Beispiel der erneuerbaren Energien, die wir in 25 abgeregelt haben. Wenn wir 4-mal die Menge erneuerbarer Energien nicht genutzt haben, hätten Wirkungsgrad von 25% gereicht, um einmal Ulm und Neu-Ulm kostenlos mit kompletter Energie, was Wärme und Strom betrifft, zu versorgen. Deshalb ist die Wirkungsgraddiskussion aus meiner Sicht unerheblich, weil wir haben so viel erneuerbare Energien zur Verfügung, dass wir auch mit schlechten Wirkungsgraden kostenlos Wasserstoff erzeugen können. Natürlich die Kapitalkosten, aber die operativen Kosten sind relativ gering und dann eben das wieder umwandeln in Strom und vielleicht sogar in Wärme zur Verfügung stellen. Und da würden sich dann eben unsere Erdgasnetze anbieten, um diesen Wasserstoff zu transportieren. Dafür gibt es gute Signale. Es wird dieses sogenannte Wasserstoffkernnetz derzeit in Deutschland entwickelt und an manchen Stellen schon gebaut. Wir sind mit den Stadtwerken beteiligt an der Bayernnetz. Das ist eine bayerische Übertragungsgasnetzgesellschaft, die eben auch in dieses Wasserstoffkernnetz investiert. Und wir wollen ab 2030 in der Lage sein, über Altheim Wasserstoff in unsere Erdgasnetze einzuspeisen. Mhm. Die größere Frage, die Infrastruktur wäre annähernd geklärt. Die nächste Frage ist, wo kommt der Wasserstoff her, wenn man nicht selber erzeugt? Mhm. Das ist derzeit die große Herausforderung, weil wir weder wissen, wie die Mengen erzeugt werden sollen, weil die Kapazitäten in Deutschland nicht da sind. Wir haben uns mal vorgenommen, dass wir bis 2030 10 Gigawatt Elektrolyseure bauen. Davon sind deutlich weniger als 200 Megawatt derzeit gebaut. Also das sind wir weit hinter der Zielvorstellung. Deshalb wird die Erzeugung in Deutschland nicht so funktionieren, wie wir es vorgesehen haben bis 2030. Gleichzeitig bräuchten wir Importe aus dem Ausland. Auch da sehen wir, dass diese Lieferbeziehungen und dieser Aufbau dieser Beziehungen nicht so forciert ist, wie vielleicht vor 2-3 Jahren noch über den Wasserstoffbeirat. Und was wir auch bemerken, ist dann die Absatzseite. Also wenn wir den Wasserstoff jetzt hätten, haben wir derzeit kaum Wasserstofffahrzeuge beispielsweise und Wasserstoffheizungen, die in der Lage wären, auch den Wasserstoff zu nutzen. Also unser Eindruck ist, dass die Automobilindustrie, auch die Lkw-Hersteller, sich mehr auf die batterieelektrischen Fahrzeuge fokussieren als auf die wasserstoffgetriebenen. Und wir in Ulm haben uns auch entschieden. Wir in Ulm haben uns entschieden für batterieelektrische Busse im ÖPNV. Und man kann eben nur eine Technologie verfolgen in der Dekarbonisierung der Mobilität, weil beide Infrastrukturen gleichzeitig aufzubauen, ist viel zu teuer.
Und wenn man das nun kritisch betrachtet, hängt das uns dann vielleicht in der Zukunft ab, wenn man vielleicht auch in andere Länder schaut, wie die quasi diese Wasserstoffversorgung oder Nutzung ausbauen, entwickeln?
Soweit würde ich noch nicht gehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch als Fan der Wasserstofftechnologien, dass wir da die Kurve noch kriegen, dass jetzt irgendwann deutliche Erzeugungskapazitäten weltweit entstehen, die uns auch Wasserstoff günstig zur Verfügung stellen. Ich denke da an Länder und Kontinente, die sehr viel Sonnenschein kriegen. Eine Fläche in Äquatornähe von 100 mal 100 Kilometer hat den kompletten Energieinhalt der kompletten Jahresenergie der Welt. Also der weltweite Jahresenergieverbrauch wird am Äquator auf 100 mal 100 Kilometer von der Sonne auf den Boden geschickt. So, jetzt 100 mal 100 Kilometer ist jetzt keine große Fläche, aber wenn Sie da wieder einen Wirkungsgrad von 10% nur anlegen würden, dann sind es 1000 mal 1000 Kilometer, das ist auch noch nicht viel Fläche. Also man könnte das von der Energiebilanz her organisieren. Es bräuchte jetzt Investitionsmittel, die bereit sind, eben solche Projekte voranzutreiben, und es braucht eben auch politisch stabile Länder, die in diese Investitionen einsteigen und die eben diese Energieart dann auch dem Weltmarkt zur Verfügung stellen.
Mobilität gehört ja auch zur SWU, also batteriebetriebene Busse gibt's. Ist es aufwendig umzusetzen? Wartung, Anschaffung, Benutzung?
Wir sind total begeistert von unseren batterieelektrischen Bussen. Also, und zwar nicht nur wir Montagmorgen in der Geschäftsführerrunde, sondern tatsächlich auch die Fahrerinnen und Fahrer fahren am allerliebsten Straßenbahn bei uns und am zweitliebsten Elektrobusse, und am unbeliebtesten sind beim Fahrpersonal tatsächlich mittlerweile die dieselgetriebenen Fahrzeuge. Der Elektrobus ist leise, der hat eine enorme Beschleunigung, da ruckelt nichts beim Schalten. Es macht einfach Spaß, mit so einem modernen, innovativen Fahrzeug durch Ulm zu fahren. Bei den Fahrgästen übrigens auch. Man kann bei uns ja erkennen, ob ein Elektrobus kommt oder nicht, über unsere Echtzeitauskunft. Echtzeit.swu. Da sieht man genau, wo welcher Bus bei uns im Stadtgebiet unterwegs ist. Und man kann am Kennzeichen dann erkennen, ob das ein Elektrobus ist oder ein Dieselbus. Ja. Und ich habe von ganz, ganz vielen Fahrgäste mittlerweile gehört, dass sie im Fahrplan bzw. in der Echtzeitauskunft nachgucken, ob ein Elektrobus kommt, um dann bevorzugt lieber mit dem Elektrobus zu fahren, weil es einfach angenehmer ist.
Ach, das ist ja spannend.
Ja, also ich meine, so, ich habe genau das Gefühl in mir, in so einen Dieselbus einzusteigen, jetzt bei 35 Grad, wie der da ruckelt und brummt und irgendwie alles wackelt. Und die Elektrobusse, die sind schon halt auch einfach schön und schick.
Dann haben wir bei den Elektrobussen ein paar mehr Vorteile. Also wir haben beispielsweise kaum noch Verschleiß an den Bremsen, was eine kleine Auswirkung auf den Feinstaub hat. Feinstaub entsteht ja auch durch Bremsbeläge. Aber wir müssen nach einer bestimmten Zeit die Bremsbeläge austauschen, weil die aushärten und dann nicht mehr zulässig sind. Und haben jetzt festgestellt, wenn wir nach 3-4 Jahren die Bremsbeläge austauschen, dass die fast wie neu sind, weil kaum noch gebremst wird, weil durch das Runternehmen des Fußes vom Gaspedal bremst der Motor an sich so stark, weil er ja die Batterie wieder auflädt, dass zusätzliches Bremsen kaum noch notwendig ist. Und jetzt kommen Sonnenschein, Preise klein im Großen. Wir haben ja eigene PV-Anlagen und werden noch weitere PV-Anlagen bauen. Und wir versuchen, die Busse immer dann zu laden, wenn eben PV-Strom übrig ist und wenn viel PV-Strom erzeugt wird. Am besten dann, wenn der Strom kostenlos ist oder negativ ist. Das heißt, das Tanken und das Laden der Busse ist deutlich günstiger, als die mit Diesel zu fahren. Also wir sparen uns da mindestens ein Drittel der Treibstoffkosten mittlerweile elektrisch. Das ist übrigens auch die Antwort auf die jetzigen Treibstoffpreise. Alle, die elektrisch fahren und mit ihrer Photovoltaikanlage zu Hause ihr Auto laden, denen ist die Straße von Hormuz relativ egal, was da mit den Spritpreisen passiert. Aber zurück zu unserem ÖPNV. Also das Thema Elektromobilität ist für alle Nutzer, Mitarbeiter ein tolles Erfolgsmodell und wir sind ganz glücklich, dass wir diesen Schritt gewagt haben.
Wir sollten ja unabhängig werden, was die Energie angeht. Ich glaube, Ziel ist ja bis 2040, ne? Unabhängig zu sein. Sind wir da auf einem guten Weg?
Also wir haben noch einen kleinen Konflikt in der Zielstellung. Die EU hat gesagt, wir wollen 2050 klimaneutral sein. Deutschland hat gesagt 2045, Baden-Württemberg 2040. Und wir werden vermutlich das Ziel 2040 nicht erreichen können, wenn wir mit den jetzigen vorhandenen Investitionsmitteln und auch Verfügbarkeit von Material und auch Menschen, die das umsetzen sollen, also es braucht ja immer dann auch jemand, der die Anlagen baut, werden wir wahrscheinlich dieses 2040-Ziel nicht erreichen. Das finde ich aber nicht so schlimm, weil selbst wenn wir es 2045 erreichen, ist es immer noch besser, wie nochmal 100 Jahre mit den alten Technologien weiterzumachen. Die Dänen haben das da aus meiner Sicht ein bisschen cleverer gemacht. Die Dänen haben sich gar kein Enddatum als Ziel vorgenommen, sondern die haben irgendwann mal vor ein paar Jahrzehnten gesagt, alles, was wir zukünftig machen, muss als Hauptprämisse haben, dass das aus erneuerbaren Energien entsteht. Und immer wenn ein altes Kraftwerk oder eine alte Technologie am Lebensende war, haben die eine neue gebaut und die war dann klimaneutral, CO2-neutral. Und somit haben es die Dänen in Kopenhagen jetzt beispielsweise geschafft, innerhalb von 35 Jahren klimaneutral zu werden und da auch Bürgerinnen und Bürger gut mitzunehmen. Also die Dänen sind selber davon überzeugt, was sie getan haben. Und wir sollten versuchen, auch in so eine Stimmung zu kommen. Mhm. Vielleicht nicht mit einem konkreten Enddatum, sondern dass wir uns einfach vornehmen, alles, was wir jetzt tun, hat die Idee, klimaneutral und aus erneuerbaren Energien zu sein.
Gibt es jetzt so Projekte hier in der Region, die du so als Beispiel nennen kannst, die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich sind? Weil ich finde, oft kriegt man ja als Bürger gar nicht so richtig mit, was denn alles an allen Ecken und Enden eigentlich getan und versucht wird. Gibt es so ein paar Lieblingsprojekte vielleicht neben den Bussen?
Also wir haben jetzt letztes Jahr im Herbst die PV-Anlage im Oerlinger Tal in Betrieb genommen. Das ist eine 5 MW Photovoltaikanlage. Da haben wir auch Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Innerhalb von 7 Tagen haben die Ulmerinnen und Ulmer und auch die Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer rund 3 Millionen Euro bereitgestellt, um diese PV-Anlage zu bauen. Wir haben die dann gebaut, die PV-Anlage, auch in Betrieb genommen. Das ist ein toller Beitrag, auch mit bürgerlicher Beteiligung, um hier die Erneuerbaren entstehen zu lassen. Wir werden hoffentlich bald die Baugenehmigung bekommen für 3 Windräder in Jungingen oben. Auch da haben wir ganz, ganz viel positives Feedback dazu bekommen. Einen einstimmigen Beschluss im Ortschaftsrat gab es, glaube ich, wüsste ich noch nirgends zur Windkraft. Und viele, viele interessierte Bürger, positive Feedback. Also es wird auch Windkraft entstehen. Und wir bauen im Donautal einen 20 Megawattstunden Batteriespeicher, der gerade in China in blauen Containern auf die Schiffe verladen wird. Also wer uns auf Facebook oder auf Instagram folgt, der kann die Bilder schon des neuen Batteriespeichers sehen, der im Donautal entstehen wird. Und auch da wollen wir einen Überschuss erneuerbare Energien immer wieder einspeisen und zwischenspeisen. Und letztes, also wir haben nur tolle Projekte, aber auch noch ein schönes Projekt ist die Flusswärmenutzung in Neu-Ulm. Wir wollen 2 Flusswärmepumpen bauen und eben auch dort Gasblockheizkraftwerke ersetzen durch Flusswärmepumpen, um auch da die Dekarbonisierung der Wärmenetze voranzutreiben.
Flusswärmepumpen sind dann quasi wie Fernwärme nur aus dem Fluss?
Fast richtig. Also das Wärmenetz ist das gleiche wie vorher. Mhm. Und es ist eine Wärmepumpe, so wie man es vielleicht im Privaten auch hat. Im Prinzip das gleiche Prinzip wie beim Kühlschrank, nur umgekehrt. Mhm. Bei der Flusswärmepumpe ist die kalte Seite die Donau und die warme Seite ist das Wärmenetz. Und dazwischen ist ein Kompressor, der den thermodynamischen Prozess ausnutzt, um eben aus der Flusswärme, der Donau Wärme zu entziehen, um die dann in einem Wärmenetz bereitzustellen. Das ist eine Physik 13. Klasse, kann man mal den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, wenn man den nachrechnen möchte, dann sieht man, wie die Flusswärmepumpe funktioniert. Ich kann es auch nochmal drum sagen, ist ganz einfach, der umgedrehte Kühlschrank hängt in der Donau, aber alles sehr umweltfreundlich und sehr nachhaltig.
Ja, auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Wege, auch jetzt für die Energieversorgung in der Region, tolle Projekte. Generell ist es ja auch so, dass Energieversorgung sehr zentral ist für Ansiedlungen, ne, für ein Unternehmen. Wie siehst du denn das? Welche Wichtigkeit hat es denn für die wirtschaftliche Stärke von unserer Region?
Absolut. Also wenn ich jetzt zurückkomme auf den Leitsatz, die Region lebenswert zu halten, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass eben die Infrastruktur weiterhin so funktioniert, dass diese Region hier weiterhin prosperieren kann. Da sehen wir jetzt gerade ganz aktuell, dass Firmen, die hohen Energiebedarf haben, insbesondere hohen Strombedarf, sich hauptsächlich im Norden und im Osten von Deutschland ansiedeln, weil dort das Angebot erneuerbarer Energien sehr, sehr hoch ist. Wir haben das höchste Windkraftangebot eben im Nordosten von Deutschland. Wir haben dort viel Photovoltaik angeboten. Das ist schon ein Grund, warum Firmen sich auch dort oben ansiedeln. Einer auch der Gründe, warum Tesla sich dort oben angesiedelt hat und jetzt auch eine neue Chipfabrik dort oben entstanden ist. Also Mikrochips, also keine Kartoffelchips, sondern Mikrochips.
Das ganze Wasser aus Brandenburg absaugt.
Ja, genau. Und wir sollten dringend dafür sorgen, dass jetzt eben auch weiterhin die Erneuerbaren im Süden von Deutschland entstehen. Wir brauchen insbesondere Windkraft, weil eben Windstrom dann auch nachts zur Verfügung steht und eben nicht nur mit dem Sonnenlauf, sondern dass der Wind uns eben auch hilft, sonnenarme Stunden zu überbrücken. Und wir werden das auch benötigen, um eben den Wirtschaftsstandort Süddeutschland, Baden-Württemberg abzusichern. Ansonsten sehe ich da große Gefahr, dass das auch ein weiterer Impuls sein könnte, für Firmen aus Baden-Württemberg und hier aus der Region abzuziehen.
Wie ist es denn, wenn man sich jetzt gerade beispielsweise das Donautal anguckt? Da gibt es ja viele Dächer, wo man ja sicherlich PV-Anlagen nutzen kann, könnte. Ja. Tut man's? Ist es einfach? Also ich stecke da natürlich nicht so drin, aber mich würde schon interessieren, gibt es die Möglichkeit zu sagen, man baut da viel PV und dann können Unternehmen beispielsweise ihre LKWs laden oder die Dienstfahrzeuge oder die Unternehmen können daran partizipieren am Strom?
Wir sind da noch nicht sehr glücklich mit der Situation, zum Beispiel im Donautal, aber auch oben in der Wissenschaftsstadt, wenn wir von oben auf die Flächen gucken, dann sind auf den Dächern immer noch zu wenig Photovoltaikanlagen installiert. Das liegt im Wesentlichen daran, dass eben die Regeln zur Nutzung des PV-Stroms in Deutschland sehr, sehr komplex sind. Mhm. Ich mache es mal ganz einfach. Der Eigentümer der PV-Anlage muss auch der Nutzer des Stroms sein. Wenn jetzt ein Logistiker beispielsweise eine PV-Anlage betreibt und er hat Dienstleister oder Fremdfirmen, die ihn mit Elektro-LKWs beliefern und er beginnt dann denen den Strom anzubieten, dann wird er ein Energieversorger wie ein Stadtwerk und muss sich den gleichen Regeln unterwerfen, der Bilanzierung, der Rechnungsstellung, der Steuerlegung und so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr komplex für diese kleine Idee, PV-Strom naheliegend eben vor Ort zu verbrauchen. Da hoffen wir drauf, dass das besser wird und dass man eben damit auch nochmal ein bisschen mehr Dichte an erneuerbaren Energien bekommen auf vorhandenen Dächern. Da gibt es noch sehr, sehr großes Potenzial.
Ist es angedacht, dass es da rechtliche Anpassungen gibt oder wird darüber gesprochen auf politischer Seite?
Ja, das ist eine Forderung, also eine deutliche Forderung aller Interessensverbände, der Erneuerbaren, aber auch der Energieversorger. Also da sind wir im Gleichklang, auch der Immobilienbesitzer. Da gibt es jetzt ab 1. Juli diesen Jahres das sogenannte Energy Sharing. Das soll das etwas einfacher machen. Die Logik an die Messgeräte und an die Messanforderungen, an die Viertelstundenmessung und an die Bilanzierung ist aber nach wie vor hoch. Es gibt ein bisschen Erleichterung bei der Energiesteuer und bei den Abgaben, aber an die Messung und Abrechnung, an diese Komplexität, die Vereinfachung ist leider noch nicht gelungen. Das würde uns auch helfen. Also wir würden auch das sehr begrüßen, wenn es einfacher werden würde.
Wenn wir jetzt so an zukünftige Bedarfe denken, jetzt mir schwirrt immer das Wort Rechenzentren, die Bedarfe, die KI und das alles in Zukunft haben. Kann man dem überhaupt gerecht werden? Also vielleicht, ich habe mal irgendwo eine Zahl gehört, aber die kriege ich leider nicht mehr zusammen, wie da der Energiebedarf durch das einfach künftig steigen wird. Und das war so, da ist mir ganz schwindelig geworden, weil ich mich gefragt habe, wie soll man das denn dann noch stemmen?
Vielleicht eine Zahl dazu. Es wurde jetzt wieder erhoben, für welche Dinge im Privathaushalt Strom genutzt wird. Und man hat ja die letzten 30 Jahre intensiv daran gearbeitet, im Privathaushalt, aber auch in sonstigen Umgebungen, bei Industriebetrieben und Gewerbebetrieben, die Energieeffizienz der Geräte zu erhöhen. Also Kühlschränke verbrauchen weniger Energie, Fernsehgeräte verbrauchen weniger Energie, der Staubsauger ist energieärmer. Und hat so es geschafft, praktisch im Privathaushalt in den klassischen Nutzungen rund ein Drittel Stromverbräuche zu senken. Mhm. Das ist aber völlig kompensiert worden durch Kommunikationselektronik. Mhm. Also mittlerweile wird durch Computer, durch Fernseh, durch Handys, durch solche Ladegeräte etwa ein Drittel des Stroms privat zu Hause verbraucht. Und das kann sich jeder selber vorstellen. In den 80er Jahren, als um 16 Uhr der Fernseher losging mit dem Ferienprogramm. Mhm. Da wurde halt um 16 Uhr ein Fernseher in einer Wohnung eingeschaltet. Mhm. Heute steht in jedem Zimmer mittlerweile ein Gerät drin. Und wenn das effizienter ist, aber mehr Geräte gibt, dann ist einfach der Energieverbrauch auch größer. Mhm. Und wenn man das weiterdenkt, dann wird diese ganze Digitalisierung, aber insbesondere auch die KI-Rechenzentren, die haben einen enormen Energiehunger. Und die werden auch dort entstehen, wo erneuerbare Energien günstig und einfach zur Verfügung stehen. Also es gibt mittlerweile deutschlandweite Investoren, zum Beispiel BlackRock ist einer, der ja so ganz viel in Firmen investiert, so ein Finanzinvestor. Die sind derzeit auf der Suche nach den besten Standorten in Deutschland für Rechenzentrum. Und die sind dadurch gekennzeichnet durch ein stabiles Stromnetz und hohe Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. Und so ein Rechenzentrum kann eine Anschlussleistung haben von bis zu 30 Megawatt elektrische Leistung, das ist so viel Strom, wie die Stadt Neu-Ulm verbraucht. Also die Anschlussleitung der Stadt Neu-Ulm hat dann ungefähr ein Rechenzentrum.
Und wo sind da so prädestinierte Standorte dann auch wieder im Osten? Oder?
Ich habe das dritte Kriterium unterschlagen. Das dritte Kriterium ist die Latenzzeit der Daten, die brauchen, bis die im Frankfurter Internetknoten sind. Und dieser Abstand von Frankfurt zu dem Rechenzentrum, der ist eben durch diese Zeit des Datentransportes begrenzt. Und deshalb sind die ersten Rechenzentren in Frankfurt entstanden. Dann ging es raus nach Offenbach und in den Umkreis. Dann kam irgendwann Mannheim dazu. Und je besser die Geräte zur Datenübertragung werden, desto weiter können diese Rechenzentren entstehen. Und mittlerweile ist Ulm, also jetzt war es zeitlang war die Grenze Stuttgart, mittlerweile geht es bis Ulm. Wir als Stadtwerke haben 2 Direktleitungen jetzt realisiert bis nach Frankfurt. Das heißt, das Rechenzentrum, das wir als Stadtwerke gebaut haben, eignet sich eben auch für KI, weil es eben diese schnelle Verbindung an den Internetknoten nach Frankfurt hat.
Spannend. Ja, sehr. Wenn wir jetzt gerade so KI und Zukunft, wenn wir darüber gerade sprechen, was denkst du, was wird denn so in 10 Jahren so komplett normal für uns sein, was wir jetzt uns heute noch so gar nicht vorstellen können, was für uns jetzt noch so ein bisschen futuristisch klingt?
Dass PKWs ohne Fahrer durch die Gegend fahren, also Uber ohne Fahrpersonal, sieht man ja in Kalifornien schon mittlerweile. Dass vielleicht Busse und Straßenbahnen ohne Fahrpersonal fahren, sieht man mittlerweile in Norwegen. Stavanger hat jetzt erste Projekte, wo größere Fahrzeuge auch im ganz normalen Verkehr teilnehmen. Also das wird kommen, da sind wir sehr, sehr davon überzeugt. Die Frage ist nur wann, also das kann sich verändern. Die ganze Thematik der Netzsteuerung, also wir werden Stromnetze gesteuert, wir werden Stromnetze geplant, wir werden die gebaut, das wird sehr KI-lastig werden in Zukunft. Wir werden aber immer noch Leute brauchen, die am Schluss eine Steckdose an die Wand schrauben. Klar. Und praktisch Kabel verlegen. Deshalb, es wird meines Erachtens nicht alles mit KI gehen, aber ganz, ganz viele Standarddinge werden zukünftig mit KI vermutlich funktionieren. Und auch hoffentlich, weil wir brauchen die KI. Die KI ist für uns eine Chance, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weil wir nicht mehr die Anzahl der Menschen haben werden, die Arbeitsleistung erbringen werden, die wir brauchen, um weiterhin eine lebenswerte Region zu sein.
Ja. Ja, das ist jetzt auch eine gute Überleitung, lebenswerte Region. Wir haben ja jetzt gerade eben über die vielen Chancen und Möglichkeiten der Energieversorgung in unserer Region gesprochen. Aber es gibt ja auch die andere Seite, wenn mal was nicht funktioniert. Es gab ja in letzter Zeit vereinzelte Vorfälle, beispielsweise der Stromausfall in Berlin im Januar oder jetzt kürzlich in Reutlingen dieser Stromausfall. Was denkst du denn, wie realistisch ist denn ein großflächiger Blackout hier in Deutschland?
Das kann passieren. Wir haben jetzt gerade gesehen, was passiert, wenn bei der Deutschen Bahn das Funksystem ausfällt. Ja, genau. Dann stehen in ganz Deutschland alle Züge. Es gibt technisch die Möglichkeit, dass ein großer Blackout entsteht. Praktisch ist es aber tatsächlich so, wir haben ganz, ganz viele Stromnetzbetreiber, ungefähr 800 in Deutschland, die für sich genommen es schaffen, ihre Netze zu betreiben. Das heißt, wenn in einem Stromnetz ein Problem entsteht, so wie zum Beispiel in Reutlingen oder auch in Berlin, dann lässt sich dieses Stromnetz ziemlich schnell vom restlichen Stromnetz in Deutschland trennen und damit auch nicht die Auswirkungen auf das gesamte Stromnetz bringen. Bislang ist das immer gut gegangen, hat immer funktioniert. Wir haben aber auch gesehen, vor 2 Jahren war es in Spanien mal, als da ein großflächiger Blackout war, weil dann eben so eine Welle entstanden ist, wo die Schutzmechanismen eben nicht mehr funktioniert haben und dann die Netze sich abschalten ließen. Und da hat man dann schon einen großflächigeren Blackout. Also es lässt sich nicht ausschließen, aber ich bin ganz optimistisch, dass das bei uns nur mit ganz, ganz vielen unglücklichen Umständen, die zusammenkommen müssen, passieren lässt.
Wenn jetzt sowas eintreten sollte, was würde denn jetzt bei uns in der Region Ulm-Neu-Ulm in so einem Fall als allererstes passieren?
Die Lichter würden ausgehen.
Als allererstes. Und die ganzen Infrastrukturgeschichten, was müsste denn in den ersten Minuten auf jeden Fall am Leben gehalten werden?
Also
da gibt es ja so eine Kaskade, so eine Kette, die abläuft, oder?
Ja, also die Infrastrukturen, die auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen sind, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Altenheime, Rechenzentrum, Banken, die sind abgesichert. Und zwar meistens durch eine eigene Lösung. Also Krankenhäuser haben in der Regel Notstromaggregate.
Ah, okay.
Oder auch Rechenzentren haben Batterien oder auch beides. Meistens geht dann erst eine Batterie rein und dann springt irgendwann ein Motor an. Und der Motor versorgt dann diese kritische Infrastruktur mit Strom, wir uns dann selber auch, also auch Stadtwerke haben Motoren in den Gebäuden stehen, die dann eigenen Strom erzeugen, wenn vom Netz nichts mehr angeboten wird. Das heißt, da gibt's eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die theoretisch auch funktioniert. Wir üben das immer wieder bei uns und dann haben wir erstmal Strom an den Stellen, wo es wirklich kritisch wäre, wenn es keinen Strom gibt. Und dann muss man gucken, was muss jetzt getan werden, um das Stromnetz wieder aufzubauen, welche Stellen müssen getrennt werden von anderen Netzen, um eben den Schaden sich nicht fortpflanzen zu lassen. Und dann würden wir beginnen zu versuchen, die Stromnetze wieder aufzubauen und ans Netz zu nehmen.
Und diese ganzen Proben, weil du ja auch sagtest, es gibt da Pläne und es wird geübt, wird es mit mehreren Gewerken geübt, also quasi auch die Kommunen, die Rettungskräfte? Gibt es da spezielle Notfallpläne?
Gibt es. Also wir haben für verschiedene Dinge Übungsszenarien. Wir haben jetzt gerade vor 14 Tagen wieder eine Übung gemacht bei den Stadtwerken zu einem Szenario. Das waren nur Stadtwerke intern. Wir werden aber auch Übungsszenarien machen mit den Städten gemeinsam, auch mit dem Landkreis. Gibt es mittlerweile Austauschformate, also Landkreis Alb-Donau hat da ein Austauschformat gefunden, wo man eben diese kritischen Infrastrukturen miteinander austauscht. Wichtig ist, dass man im Vorfeld die Kommunikationswege weiß, damit man im Notfall auch weiß, mit wem man spricht und was man sprechen kann, wer sind die Ansprechpartner, wie sind die Strukturen und wie werden dann Krisenstäbe eingerichtet. Also das Werkzeug so einer Katastrophe wären Krisenstäbe und die sind dann einzurichten und die machen dann ihre Arbeit.
Nina hat ein Radio zum Aufdrehen. Ich möchte es mal kurz erwähnen. So eins, weil uns wurde gesagt, es ist besonders wichtig, dass man das hat.
Das ist gut, weil, sag mal, wer zu Hause kein Stromaggregat hat, also wer nicht zu Hause ein Krankenhaus betreibt oder irgendwie so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, der braucht natürlich eine Antwort auf einen Stromausfall. Also was immer gut ist, wenn man ein paar Kerzen zu Hause hat, wenn man eine Taschenlampe zu Hause hat, wenn es dann abends dunkel ist und man will nur irgendwas finden. Vielleicht auch so ein Radio, das batteriebetrieben ist oder irgendwas zum Aufkurbeln. Weil wenn der Stromausfall länger ist, das haben wir in Berlin gesehen, irgendwann sind dann die Akkus leer von den Handys und auch von den Laptops. Das heißt, die privaten Leute können dann irgendwann auch nicht mehr kommunizieren. Okay. Man würde dann versuchen, zentrale Ladepunkte auch bereitzustellen. Kommen unsere Elektrobusse übrigens wieder ins Spiel. Die Elektrobusse haben USB-Schnittstellen. Die können im Katastrophenfall als mobile Ladestationen durch die Gegend fahren und können dann praktisch den Leuten die Handys und die Laptops laden lassen.
Dass man wieder auf Social Media gucken kann, was so läuft.
Genau, dass man sich dann wieder informieren kann. Also über bestimmte Aktionen und Dinge im Netz. Also beispielsweise jetzt der Stromausfall in Reutlingen, da war die Kommunikation über die sozialen Netzwerke extrem wichtig, um den Leuten draußen mitzuteilen, wie gerade der aktuelle Stand ist des Stromausfalls.
Ich finde das ja fast unvorstellbar, gell, in der heutigen Zeit, wenn man gar keine Infos mehr kriegt.
Was denkst du denn, wie lange würde denn so eine Gesellschaft funktionieren, wenn wirklich überhaupt gar nichts mehr geht? Keine Tankstellen, kein Netz, kein Strom, gar nichts mehr?
Also da gibt es unterschiedliche Analysen. Da gibt es ja von Mark Eisberg dieses ganz berühmte Buch, wo praktisch beschrieben wird, so stundenscharf, was so in so einem kompletten Stromausfall passiert. Das könnte schon so ein Szenario sein, das da passiert. Viele Wissenschaftler gehen so davon aus, dass so nach 3-4 Tagen so anarchistische Strukturen in Deutschland entstehen, Leute dann beginnen, Supermärkte zu überfallen und versuchen eben an Dinge ranzukommen, die eben möglich sind. Also ein flächendeckender Stromausfall, der länger als 2 Tage ist, der wäre für uns schon eine große Herausforderung.
Es war auch in Berlin auch so, oder? Dass sie sich nicht mehr getraut haben, ihre Wohnung zu verlassen, aus Angst, dass jemand einsteigt.
Berlin war es so. Berlin war aber, sagen wir mal, für die betroffenen Leute natürlich der Super-GAU, aber auf das Stromnetz in Deutschland bezogen war das natürlich ein Stromausfall, wie jeder andere auch. Ja. Die betroffen sind, für die war das natürlich besonders schlimm. Was aber in Berlin und auch in Reutlingen eben der Vorteil war, das war ein punktueller Stromausfall mit vielen Betroffenen, aber es waren eben andere Stadtwerke in der Lage, denen zu helfen, weil sie eben Kapazitäten und Ressourcen frei haben. Also in Berlin haben ganz viele geholfen, in Reutlingen haben ganz viele geholfen, eben um denen auch wieder es zu ermöglichen, die Stromnetze aufzubauen und wieder in Betrieb zu nehmen.
Ja, also ich denke mir ja ganz oft, na, wir sind ja schon in Panik, wenn mal für 10, 20 Minuten das WLAN weg ist. Von daher frage ich mich auch immer, ob wir als Gesellschaft eigentlich uns zu sehr darauf verlassen, dass immer alles funktioniert, weil es ja bis dato meistens immer da war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie mal größere Lücken oder größere Ausfälle gibt oder dass man sich Gedanken gemacht hat, also wie eben jetzt gerade, dass man sich ein Kurbelradio zulegt. Also da ändern sich die Zeiten schon deutlich momentan.
Ja, da darf man aber auch ein bisschen Nerven bewahren und Ruhe bewahren. Also man kann sich gut vorbereiten und man kann auch mal drüber nachdenken, was passiert. Ich glaube, was wir wieder lernen sollten, ist auch für jeder für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Also wir können nicht darauf setzen, dass jemand außenrum unsere Probleme immer in Summe löst, sondern wenn Katastrophen und Sondersituationen entstehen, dann müssen auch die Menschen draußen beginnen, für sich selber zu sorgen. Also man kann da nicht mit verschränkten Armen da sitzen und sagen, so jetzt warte mal, bis der Strom wieder kommt, sondern es ist schon auch, sagen wir mal, so die Aufgabe eines jeden Einzelnen, darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn ich jetzt mal 2 Tage keinen Strom hätte, was würde ich denn tun? Gibt es Angehörige, um die ich mich kümmern muss, nach denen ich gucken sollte? Gibt es Leute, denen muss man vielleicht was zu essen bringen, die sich selber nicht mehr versorgen können? Das können nicht alles die staatlichen Organisationen übernehmen. Die sind beschäftigt genug mit den wichtigsten Dingen, die zu tun sind.
Ja, da werden dann natürlich auch wieder die, sag mal, Offline-Kontakte und Offline-Beziehungen sehr wichtig. Also was wir ja heutzutage auch gar nicht mehr so in dem Umfang haben, ne? Dass man sagt, okay, was hat vielleicht auch der Nachbar, was ich nicht habe?
Also was unter den traurigen Beispielen, aber ein sehr positives Beispiel für mich ist die Flutkatastrophe im Ahrtal.
Ja.
Wenn man da sieht, wie da sofort eine Hilfsbereitschaft in Deutschland angelaufen ist, von ganz Deutschland Leute mit Werkzeugen, mit Fahrzeugen, mit Unterstützungsleistung dahin gefahren sind, so viele, dass es am Anfang gar nicht zu koordinieren war, sieht man schon, dass in der Krise auch die Menschen glücklicherweise auch zusammenhalten und dass das schon auch einen Funken Hoffnung geben kann, falls mal eine Krise entsteht, dass dann der menschliche Zusammenhalt und die Zusammenarbeit funktioniert und entsteht.
Ja, das finde ich auch ein sehr schönes Zeichen. Ja, jetzt...
jetzt wird es persönlich.
Wird es persönlich, genau. Für dich persönlich, was wäre für dich denn schlimmer, wenn du jetzt 24 Stunden keinen Strom hättest oder 24 Stunden kein Internet? Als Privatperson.
Beides wäre nicht schlimm für mich.
Ah,
Also ich käme mit 24 Stunden ohne Strom klar.
Weil gut vorbereitet.
Bei Kurbelradio.
Bei Kurbelradio oder weil, also ich habe nur ein Fahrrad, das ohne Strom funktioniert. Ja, also ich könnte auf Fahrrad fahren gehen. Also 24 Stunden ohne Strom würde ich aushalten. Ich würde auch, glaube ich, würde auch 2 Wochen ohne Internet aushalten.
Ah, das ist ja eine schöne Aussage.
Ah, oh, ich also schon auch. Du unabhängig. Nicht?
Die Information, die man ja schon täglich irgendwie sucht oder irgendwie dann ja auch irgendwas googelt oder, das ist jetzt natürlich auch mein Thema schon allein, wenn ich irgendwo hinfahren will, ja, wenn ich mich nicht auskenne. Klar, früher gab es diese Landkarten, diese berühmten, aber wenn Google Maps nicht funktioniert, wenn, also so einfache Dinge, die eigentlich in unserem Alltag so verankert sind. Ich glaube schon, dass ich da an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen strugglen würde.
Aber kannst du ja hier an den Bushaltestellen auf die Karte gucken und dann
und gucken.
Echtzeit? Achso, nee, das
geht kann ich dann eben nicht. Das kann ich dann eben nicht, genau. Und das meine ich. Das, ich glaube schon, dass es da ganz viele Dinge gibt, wo wir dann denken, ah ja, geht nicht.
Ja.
Aber klar, Fahrradfahren und sich einfach in der Natur aufhalten und sich vielleicht auch mal lösen von digitalen Systemen.
Ah, das wäre ja total entschleunigend, wenn man mal 14 Tage Internet hätte.
Ich finde es schon schön. Einfach mal eine Ruhe haben. Mhm. So, und halt sich auf andere Dinge konzentrieren. Du bist ja wahnsinnig engagiert. Das muss ich jetzt ja mal so völlig positiv erwähnen, weil ich dich ehrlicherweise immer irgendwo schuften sehe. Also sei es beim Fischerplatz 11 bis 11 Fest. Also da wohne ich um die Ecke und dann, wer steht da morgens um 6.30 Uhr? Klaus Eder und fängt an aufzubauen. Dann neulich Spargelfest. Wer schleppt Bierkrüge durch die Gegend? Klaus Eder. Sonst noch was? Reicht eigentlich auch, gell? Bist du sehr ehrenamtlich engagiert?
Naja, ich bin ja in einer ländlichen Region aufgewachsen, im Oberallgäu. Und wenn man dort in einem Dorf überleben möchte, dann bleibt einem nur die Integration in der Dorfgemeinschaft übrig. Aber man macht es ja gar nicht aktiv, sondern man wird da reingeboren in so eine Dorfgemeinschaft. Und dann hilft man da einfach mit. Und was man daraus lernt, ist, dass wenn man den Lebensort verändert, dass man am schnellsten und am besten den Anschluss wieder findet zu den Leuten vor Ort, wenn man eben in der Dorfgemeinschaft mithilft. Und das ist für mich einfach der Schlüssel, zu den Leuten vor Ort da mithelfen zu können und einfach mal einen Tag beim Spargelfest oder zwei mitzuhelfen. Macht ja auch Spaß, trifft man nette Leute, hat ein bisschen Spaß, kann ein bisschen mal über andere Dinge reden, wie über Stromspeicher.
Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Tut uns leid jetzt.
Alles gut.
Ja, nee, aber das finde ich hier in der Region, ich meine, das ist wahrscheinlich deutschlandweit so, aber ich sehe das immer sehr positiv, wie hier in den Gemeinden, Kommunen, überall so dieses Zusammenleben, dieses dörfliche, oder ja auch in der Stadt, wie es viele Vereine gibt und so und hier alle so miteinander gemeinsam was erschaffen, wo wir ja wieder beim Thema vorher wären, dass die Hilfsbereitschaft dann doch und der Zusammenhalt dann doch immer, wenn es drauf ankommt, schon vorhanden ist.
Ja. Und noch Fragen? 11 bis 11 ist ja, 11 bis 11 muss man vielleicht, oder kann man noch erwähnen, das ist ja eine Veranstaltung des Lions Clubs Ulm für einen guten Zweck. Also da wird ja also gegessen und getrunken. Also jeder, der da hinkommt und das Geld bei den Lions lässt, das kann man sehr empfehlen, der tut das für einen guten Zweck. Wir spenden die Einnahmen komplett wieder für soziale Zwecke, haben da aber ganz, ganz tolle Dinge und deshalb ist das auch eine schöne Art, sich für die Gesellschaft etwas einzusetzen.
Und es ist wirklich, also jetzt den Werbeblock kann ich direkt weiter, also es ist wirklich wunderschön, finde ich. Das ist immer total liebevoll alles. Also das begeistert mich echt immer, dass es so liebevoll alles hergerichtet ist und schön. Und dann gibt es da die beste Tombola mit den wirklich besten Preisen. Was wir da immer an Geld hintragen und dann, also man gewinnt wirklich immer was Gutes.
Ja, schönes auch mal eine Straßenbahnfahrt mit der historischen Straßenbahn. Der
die
SU
haben wir noch nicht gewonnen.
Gibt's da auch zu gewinnen und iPads und also ganz, ganz toll. Ja. Also ich kann es empfehlen, wer nächstes Jahr noch nicht weiß, was er machen soll, 11 bis 11, 2027 ist sehr zu empfehlen.
Immer im Juni, gell? Drittes Wochenende oder so? Zweites, drittes Wochenende.
Im Juni, es wird noch...
Gleich mal anmarkern.
Wird noch festgelegt.
Kommen wir zu unserer Abschlussfrage, unsere Lieblingsfrage, die so komplex ist, dass ich sie mir immer ablesen muss. Ha, nein, natürlich, mittlerweile kann ich sie schon. Welche Frage wurde dir bisher noch nie gestellt, die du aber total gerne mal beantworten würdest? Und was wäre dann deine Antwort drauf?
Wann können wir am Ulmer Münster endlich eine Photovoltaikanlage bauen?
Und?
Ich hoffe bald. Also ich sage immer so. Also
hat noch nie
so,
jemand gefragt?
Nee, leider nicht. Aha. Also es kann sich, glaube ich, niemand vorstellen. Außer mir. Und ich sage immer, wir sind dann mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien fertig in Ulm, wenn auch auf dem Süddach des Ulmer Münsters eine Photovoltaikanlage liegt, weil dann sind die Erneuerbaren wirklich in der Mitte der Gesellschaft akzeptiert und angekommen. Und das würde mich total freuen, weil das Ulmer Münster war damals das visionärste und innovativste Bauwerk, das damals entstanden ist. Und warum sollte es nicht auch mit einer PV-Anlage wieder für Innovation in der heutigen Zeit stehen?
Das wäre was für unser Regionalmarketing. Gell? Genau. Damit könnten wir glänzen. Wir treiben das voran.
Gut.
Das war jetzt ein sehr schöner Abschluss, finde ich. Also vielen Dank, Klaus, dass du heute jetzt unser Gast warst. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, jetzt mal ehrlich.
Dankeschön.
Jetzt mal ehrlich. Der Podcast mit echten Geschichten von echten Machern aus der Innovationsregion Ulm. Alle Folgen zum Nachhören nur auf radio7.de.